HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Philipp Riederle, Digitalguru. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Philipp Riederle, Sie sind ein Native Digital. Als digitaler Eingeborener erklären Sie, wie die Jugend so tickt. Das tun Sie auf Vorträgen quer durch die Republik. Jetzt kommen Sie zu uns ins Radio. Das, was wir jetzt in der kommenden Stunde reden, hören Ihre Altersgenossen aber nicht, oder?
Kommt drauf an. Also die Podcast-Variante Ihrer Sendung könnte schon sein, dass sie bei uns ankommt.
Die schon.
Ja, eventuell. Aber so lineares Fernsehprogramm. Also ich habe keinen eigenen Fernseher mehr.
Aber meinen Sie, dass Radio nicht generell out ist, dass schon der ein oder andere Ihrer Altersgenossen da mal reinhört?
Also es kommt auf die Nutzungssituation an. Spotify, Apple Music und die ganzen Streaming-Dienste, die sind hoch im Kurs, weil man sich aussuchen kann, was man zu welcher Zeit wo wie hören möchte.
Aber das ist ja eher Musik.
Das ist eher Musik. So, aber ich bin jetzt auch wieder zurückgegangen, nachdem ich irgendwie jahrelang kein Radio mehr gehört habe und habe mir, als ich zum Studieren angefangen habe, ein Küchenradio gekauft, wo den ganzen Tag, also beim Frühstücken und beim Abendessen, wenn ich da mich in der Küche einfinde, läuft dann immer so eine Infowelle, irgendwie Nachrichten so. Dann ist man informiert. Also ich bin dann schon fast wieder zum Spießer geworden.
Sie hören tatsächlich Radio, wenn Sie morgens in die Küche kommen. Das ist interessant, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, also bei mir im Süden ist es B5 aktuell, was ich da höre. Und diesen Trend sieht man ja gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Fake News Diskussion irgendwie vermehrt. Da legen vor allem Wochenzeitungen irgendwie wieder an Abonnentenzahlen zu. So Blogs und RSS-Feeds sind wieder gefragt, weil man sagt, man möchte sich nicht irgendwie von undurchsichtigen Facebook-Algorithmen vorgeben lassen, welche Informationen konsumiere ich.
Ich lese Ihnen mal ein Zitat vor, stammt von Ihnen. Alles, was wir je wissen wollten, war immer nur wenige Mausklicks entfernt. Wir kennen oder finden jede Möglichkeit, die uns offen steht. Wir fanden schon immer für jedes unserer Probleme blitzschnell eine Lösung online. Unsere Freunde sind für uns immer erreichbar. Haben wir etwas mitzuteilen, haben wir immer unser Publikum. Das prägt in unserer Art, wie wir Aufgaben bewältigen, wie wir uns informieren, in neue Themen einarbeiten, wo wir arbeiten, wann wir arbeiten, wie wir zusammenarbeiten, von wem wir uns etwas sagen lassen. Von wem lassen Sie sich denn etwas sagen, Philipp Riederle?
Kommt auch wieder darauf an, in welchem Lebensbereich, aber im Idealfall von Leuten, denen ich wegen ihrer Erfahrung vertraue und von denen ich gerne etwas lernen möchte, weil die mir vielleicht auf Augenhöhe begegnen und mir zeigen, so, die haben eine gewisse Erfahrung, an die sich anknüpfen lässt. Wenn da aber jemand herkommt und irgendwie die Arme verschränkt und sagt, das haben wir schon immer so gemacht und jetzt macht ihr Jungen das auch so und die uns dann vielleicht noch mit Vorurteilen begegnen und nur qua ihres Status meinen, sie hätten uns was zu sagen, dann schalte ich dann doch ganz schnell auf Durchzug.
Wie war denn das mit den Lehrern?
Also Schule hat mir nicht so viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Es war halt sehr wenig Freiheit, sehr viel Vorkauen, sehr viel wenig Eigeninitiative einbringen können und einfach nur irgendwie auswendig lernen und runterbeten. Und das fand ich irgendwie nicht so spannend.
Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das mitunter schwierig gewesen sein dürfte, wenn jemand qua Amt Autorität ausübt.
Es stellt sich ja ohnehin die Frage, in dieser aktuellen Zeit der so schnellen technologischen Entwicklung, der immer komplexer werdenden Welt und auch der neuen Informationsmöglichkeiten, ob denn eigentlich die Art, wie Schule funktioniert, so mit einem ganz fest definierten Wissenskanon und Lehrplan, der irgendwie von Büchern gelesen wird und ein Lehrer kaut etwas vor und dann hört man zu, wie es ja irgendwie schon seit einem halben Jahrtausend so irgendwie der Fall ist, ob das überhaupt in der aktuellen Zeit noch die richtige Form ist, um mündige Bürger heranzuziehen?
Das ist die Frage. Wir werden das heute hier nicht lösen können. Ich habe ein paar Fragen. Sind Sie immer on oder gibt bei Ihnen auch mal eine Offline-Zeit?
Ja, also ich schalte mein Handy tatsächlich, wenn ich zum Beispiel ins Bett gehe, aus. Also nachts bin ich nicht erreichbar. Wenn ich mich bewusst mit Freunden treffe oder wenn wir einen Ausflug irgendwie in die Berge zum Wandern oder zum Skifahren machen, dann schalte ich auch auf Flugmodus, sodass ich nicht erreichbar bin. Mir ist es ganz wichtig, dass ich mich beginne, immer wieder auf gewisse Tätigkeiten zu konzentrieren.
Wie lange bewegen Sie sich denn so als digitaler Ureinwohner am Tag in den sozialen Netzwerken?
Ja, ist auch schwierig zu beantworten.
Dann frage ich mal anders. Der erste Blick morgens, wo geht der hin?
Der geht aufs Smartphone, weil ich vom Smartphone geweckt werde. Und warum ich sage, es ist schwierig zu beantworten, wie viele Zeit ich in den sozialen Netzwerken verbringe, hat den Grund, dass das ja auch wahnsinnig vielschichtig ist. Man kann ja Zeit in den sozialen Netzwerken verbringen, um sich von Facebook beispielsweise vorgeben zu lassen, so auf welchen Nachrichtenseiten, auf welche Artikel werde ich aufmerksam.
Alles klar.
Man kann Zeit damit verbringen, mit Freunden Kontakt zu haben. Ich würde so gefühlt so 1-2 Stunden am Tag schätzen. Man verbringt die Zeit ja nicht in einem Sumpf. Man kommuniziert ja, man informiert sich ja. WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat ist momentan hoch im Kurs bei uns. Ja.
Sie erklären, wie sich die Arbeitswelt wandelt, und zwar atemberaubend schnell. Digital Change, Fachkräftemangel, redet jeder von. Industrie 4.0, Wertewandel, disruptive Technologien, das sind Schlagworte, die jeder Unternehmer verstehen sollte, oder, Philipp Riederle?
Ganz klar, weil die Veränderungen finden jetzt schon statt, die sind wahnsinnig schnell, aber viele Unternehmen können nicht so richtig greifen, was sind eigentlich diese Veränderungen und was bedeuten sie tatsächlich konkret. Und was dann halt leider oft passiert, ist, weil es eben so diffus ist, was ist denn diese Veränderung genau, dass dann irgendwie nur die Spitze des Eisbergs oder nur die Symptome behandelt werden, aber dann eine wirklich ernsthafte Veränderung, wie sie eigentlich längst notwendig wäre, eben nicht stattfindet. Also da wird versucht, der Fachkräftemangel oder der verändernde Markt durch die Digitalisierung und die Globalisierung, die ja durch die Digitalisierung noch verstärkt und weiter beschleunigt wird, wird dann irgendwie versucht zu begegnen, indem man sich eine Facebook-Seite und einen YouTube-Image-Film kreiert. Aber dass das ja eben, wie gesagt, nur eine minimale Symptombehandlung ist, die eigentlich erst als letzter Schritt kommen sollte, ist klar, zumindest für mich.
Ich zitiere Sie nochmal. Während die Automatisierung vielen von euch Angst macht, freuen wir uns darüber, dass Technik und Digitalisierung so clever eingesetzt werden können, um uns stupide Aufgaben abzunehmen. Wir kontrollieren die kleinen Helfer sehr gerne, optimieren sie, entwickeln sie weiter, sehen sie aber nicht als Feinde an, die uns unsere Jobs klauen. Angst haben Sie also nicht, Philipp Riederle.
Ich habe keine Angst vor der Technologie, die da kommt und vor den Helfern, zumindest momentan noch nicht. Aber wovor ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst habe, ist, dass wir als Gesellschaft diese Veränderung und auch die Veränderungsgeschwindigkeit verschlafen und unterschätzen und dann schon sehr bald dann nicht mehr richtig mithalten können und auch zum Beispiel unsere politischen Entscheidungsfindungssysteme einfach nicht mehr zeitgemäß sind, um diese Veränderung managen zu können und dann die richtigen politischen Rahmenbedingungen zu finden, dass es nach wie vor allen gut geht damit.
Ich bin jetzt viel älter als Sie und ich finde die kleinen Helfer nicht so sehr klein. Ich setz mal was dagegen. Kluge Maschinen sind in vielen Routinejobs jetzt schon besser als der Mensch. Erst wurden Kassierer und Sachbearbeiter ersetzt, dann Steuerberater und Banker. Goldman Sachs hatte bis vor kurzem noch 600 Aktienhändler auf dem Parkett. Jetzt sind es noch 2. Algorithmen erledigen die Jobs der anderen. In den nächsten Jahren könnten 500.000 Mitarbeiter allein in der britischen Finanzindustrie durch Software ersetzt werden. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Nur noch eins. Maschinen können Röntgenbilder besser lesen als Menschen. Das heißt, im Umkehrschluss, Radiologen brauchen wir nicht mehr auszubilden. Das machen nämlich Maschinen viel, viel besser. Das hat jetzt nichts mit kleinen Helferlein zu tun, sondern eher damit, dass ganze Berufsbilder vernichtet werden. Da werden neue Berufe entstehen, das weiß ich auch, sicher. Aber das wird nicht immer so reibungslos laufen. Es wird unruhige Zeiten geben. Sehen Sie das auch so, Herr Riederle?
Naja, ich meine, im Grunde ist es ja nichts Schlechtes. Also wenn wir einen Computer haben oder einen Algorithmus, eine Maschine, der Röntgenbilder zuverlässiger interpretiert als ein menschlicher Radiologe, wenn wir zuverlässigere Finanzanalyse-Algorithmen haben, dann ist es ja im Grunde nichts Schlechtes, sondern trägt zu einer Qualitätssteigerung bei und steigert ja damit letztendlich unseren gesamtgesellschaftlichen Wohlstand. So, demnach finde ich all das ganz, ganz großartig, wie wir irgendwie unsere Lebensqualität, unseren technologischen Fortschritt, unseren Wohlstand damit steigern können. Die Herausforderung ist eben, richtige, und da ist die Politik gefragt, Rahmenbedingungen für diese sehr schnellen, sehr kurzfristig auftretenden Disruptionen herstellen zu können.
Ja, wir können an Beispielen klar machen. Zum Beispiel
Selbstfahrendes Auto.
Genau, das selbstfahrende Auto. Der Beruf des Taxifahrers.
300.000 haben wir davon derzeit in Deutschland.
Die wird es nicht mehr geben.
Ja, aktuelle Studien sagen, so bis 2020, spätestens 2021, haben wir selbstfahrende Modelle von jedem deutschen Autohersteller.
Genau, das betrifft zum Beispiel auch Trucker. Der Beruf des Lkw-Fahrers, den wird es nicht mehr geben.
Ja, ist der Beruf, der in Amerika die meisten Angestellten überhaupt hat.
Was machen wir mit den Leuten?
Da wäre die Politik gefragt. Jetzt ist 2020 gar nicht mehr allzu weit entfernt, nämlich noch irgendwie gerade 3 Jahre. Aber Diskussionen über diese Themen finden nicht statt.
Doch, bei uns.
Ja, hier im Radio. Die Schweiz hat ja vor kurzem eine Abstimmung gehabt zum bedingungslosen Grundeinkommen, ob man sich darüber Gedanken machen sollte. Aber da hat eben eine überwiegende Mehrheit gesagt, nee, damit sollte man sich nicht auseinandersetzen.
Doch, müssen wir.
Sollten wir, aber die Mehrheit, die dort basisdemokratisch so entschieden hat, hat gesagt, nee, sollten wir nicht uns damit auseinandersetzen. Deswegen haben die Schweizer dieses Thema wieder vom Tisch gewischt.
Wir haben bedingungsloses Grundeinkommen, wir haben ja Modellversuche laufen, ich glaube in Finnland, in Schweden. Also es gibt schon solche Versuche, wie geht das eigentlich? Wir haben in Deutschland auch große Befürworter für das bedingungslose Grundeinkommen. Götz Werner von DM macht sich dafür stark, schon seit vielen Jahren.
Seit neuestem auch Joe Keser von Siemens.
Mhm. Warum wohl?
Naja, es ist ja so, dass durch die Automatisierung vor allem jetzt zuallererst sehr viele einfache Tätigkeiten wegfallen. Was dann aber dazu führt, dass es immer mehr Leute braucht, also ich gehe auch davon aus, dass es nicht weniger Leute insgesamt brauchen wird, die überhaupt arbeiten. Aber dass es dann mehr Leute braucht, die besser qualifiziert sind, weil alles Einfache ja der Computer übernommen hat. Und das müssen wir hinbekommen als Gesellschaft, die Leute besser zu qualifizieren und besser ausgebildete Leute, die diese komplexen Themen überblicken können, nachzukriegen. Aber dass das tatsächlich so schnell passiert, wie die Technologie sich entwickelt, ja, das ist, glaube ich, eine Herausforderung.
Sie sind 22 Jahre alt und der jüngste Unternehmensberater Deutschlands. Also einen anderen kenne ich nicht, der so viel Schlagzeilen produziert zumindest. Vielleicht gibt es noch irgendwo einen, aber der ist dann nicht so im Fokus der Öffentlichkeit. Ihr Werdegang ist außergewöhnlich, wie das alles anfing mit Ihrer Oma nämlich und einem schicken Handy. Darüber sprechen wir gleich nach einer Wunschmusik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von einer ganz netten Kölner Gruppe, Annen Mai Kantereit, sympathische Band, mit dem Song 21, 22, 23. Spiegelt das Ihr Lebensgefühl wider, Philipp Riederle?
Es spiegelt nicht nur mein Lebensgefühl wider, sondern das unserer ganzen Generation. Nämlich in dem Lied heißt es ja, du kannst noch gar nicht wissen, was du willst. Und so geht's uns. Wir haben die Wahl zwischen 18.000 verschiedenen Studienangeboten allein im deutschsprachigen Raum. Es gibt über 40.000 unbesetzte Ausbildungsplätze, jetzt zuletzt im Jahr 2016. Wir haben eine riesengroße Wahlmöglichkeit und der Wertewandel und Individualisierungstendenzen innerhalb der Gesellschaft weisen auch darauf hin, dass wir immer weniger Orientierung haben, sondern immer mehr auf uns selbst gestellt sind, um herauszufinden, was wollen wir eigentlich? Und damit tun wir uns auch ein bisschen schwer.
Okay, dann hören wir mal zu.
Du hast 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Philipp Riederle, dem Mann, der eigentlich Schauspieler werden möchte. Gastgeberin ist Andrea Seeger.
Wo haben Sie das denn gelesen?
Ja. Sie haben Faible für Theater und für die Oper und dann habe ich gelesen, Sie wollen Schauspieler werden.
Oh, das muss aber lange, lange her sein, als ich das mal gesagt habe.
Ich habe gedacht, der Mann ist 22 Jahre alt, da hat er ja noch viel Möglichkeiten, das zu werden.
Das kommt, glaube ich, aus einer Zeit, da war ich so 14, 15 und da haben wir bei uns an der Schule so Schulmusicals aufgeführt. Und da war ich Feuer und Flamme davon. Und dann dachte ich, jo, du wirst Schauspieler. Aber der Wunsch, Schauspieler zu werden, der hat sich seitdem überhaupt gar nicht mehr gefunden
nicht.
Bei mir. Nee, weil es hat sich ja dann irgendwie doch so entwickelt, dass ich dann in den letzten Jahren ganz viel Vorträge halten durfte und irgendwie halt dann schon irgendwie so mit Publikum interagieren durfte. Was mir dabei ganz, ganz, ganz furchtbar wichtig ist, sind die Inhalte, über die ich rede. Und ich glaube, ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwie ein fertiges Manuskript herzunehmen, das auswendig zu lernen, sondern was mich, wenn ich irgendwie Vorträge halte, am meisten begeistert, ist, über Themen zu sprechen, die mich sehr bewegen, die meine Generation sehr bewegen und die auch die Teilnehmenden dann irgendwie interessieren und umtreiben.
Okay, also Schauspieler nicht. Sie studieren inzwischen, was studieren Sie?
Ich studiere Soziologie, Politik und Ökonomie.
Mit dem Berufsziel?
Gucken wir mal.
Schauen wir mal. Geboren sind Sie in München, in Schwaben aufgewachsen. In welchem Umfeld sind Sie groß geworden, Philipp Riederle?
Ich würde behaupten, in einem ganz normalen ländlichen Umfeld. Irgendwie, mein Papa ist Architekt, meine Mama ist Sozialpädagogin. Also irgendwie nicht außergewöhnlich, dass meine Eltern mich dazu getrieben hätten, irgendwie, du musst jetzt früh anfangen, irgendwas zu tun, sondern...
Ist Ihr Vater selbstständig?
Mein Papa, der hat in dritter Generation den Familienbetrieb seines Urgroßvaters übernommen. Eine Schreinerei, Handwerk, auch Nachwuchssorgen übrigens. Und führt den, ja. Aufgewachsen bin ich, glaube ich, ganz normal. So mit Freunden in der Grundschule, viel gebastelt mit meinem Großvater, in der Garage irgendwie elektrische Schaltungen gebaut, wo dann auch mein Faible für Technik herkam. Aber ich glaube, aufgewachsen bin ich nicht außergewöhnlich.
Was haben Ihre Eltern Ihnen mitgegeben an Werten?
Als ich dann so angefangen habe, so immer mehr Projekte neben der Schule zu haben. Das begann ja so 2013 mit meinem Podcast, mein iPhone und ich, als ich den gestartet habe. Da waren die anfangs sehr vorsichtig. So, ich musste das anonym im Internet machen und die waren sehr bedacht, dass ich mich da nicht in irgendwelche Illegalitäten reinbegebe. Und sie haben es aber dann soweit irgendwie immer doch zugelassen, dass ich da mich im jungen Alter so viel mit dem Computer auseinandersetze und die auseinanderbaue und so. Immer unter der Prämisse, erstens, du machst irgendwie nichts Illegales und zweitens, du darfst es nur so lange machen, solange die Noten in der Schule stimmen. Ja. Und du noch irgendwie mit Freunden rausgehst und dich triffst und Kontakt zu anderen Gleichaltrigen hast.
Sie haben mit 13 Jahren das erste iPhone bekommen. iPhone war was ganz, ganz Großartiges, das wollte jeder haben. Nun hat ja Ihre Oma, die eine ganz wichtige Rolle spielt, sie hat Ihnen nämlich eins mitgebracht aus Amerika.
So war das. Damals 2008 war das iPhone ganz neu und es gab es noch gar nicht hier in Deutschland und ich wollte das ausprobieren. So, und der einzige Weg, um daran zu kommen, war es, sich eben aus Amerika zu importieren.
So, also musste Oma eins mitbringen. Hat sie auch gemacht.
Hat sie gemacht, nachdem ich ein halbes Jahr vorher meine Eltern jeden Tag bearbeitet habe und sie überredet habe, dass ich mir das von meinem damals eigens zusammengesparten Taschengeld dann tatsächlich mitbringen lassen darf.
Wissen Sie noch, wie teuer das war?
Oh, das war im Vergleich relativ günstig. Das waren irgendwie so $200, weil Apple ja davon ausging, dass es nur mit einem SIM-Lock, nur mit dem amerikanischen Mobilfunkanbieter betrieben werden kann. Aber um es hier zu betreiben, musste man es hacken. Und das habe ich dann auch gemacht.
Ja, aber das ist die Frage. Sie waren 13. Oma bringt das iPhone wie bestellt mit für den lieben Enkel. Und jetzt funktionierte das ja hier nicht. Das musste man ja erst gangbar machen. Das heißt, deutsche SIM-Karten liefen da drin nicht. Wie haben Sie das gemacht? Wo haben Sie denn die Anleitung überhaupt hergekriegt?
Also ich wusste natürlich, dass es hier nicht funktionieren wird, schon bevor ich die Oma beauftragt und meine Eltern überredet hatte. Und habe dann einfach die Möglichkeiten des Internets genutzt, die ja für unsere Generation schon immer selbstverständlich waren, dass wir ja problemlos mit Leuten auf der ganzen Welt Kontakt aufnehmen können, dass wir auf alle existierenden Infos zugreifen können und dass ja auch jeder publizieren kann, also jeder seinen eigenen Senf weltweit publizieren kann. Die habe ich genutzt und habe dann mit Hackern auf der ganzen Welt also Kontakt aufgenommen und mir deren Blogartikel durchgelesen, mit denen kommuniziert, wie das denn so geht, dass man dieses amerikanische Gerät auch hier zum Laufen bringt.
Das heißt, Sie haben mit 13 schon ziemlich gut Englisch gesprochen.
Ja, so ein bisschen Schulenglisch und Google Translate hat auch einen guten Dienst getan.
Sie haben dann Videoclips aus dem Kinderzimmer gesendet. Wie haben Sie das denn angestellt, Philipp Riederle?
Also es war so, dass ich ja früher schon immer mit meinem Großvater viel gebastelt habe. Mhm. So, und haben wir auch irgendwie mit Mikrofonen und Videokameras rumgetan. Und deswegen hatte ich da ein gewisses Grundverständnis da dafür.
Und auch ein Grundinteresse.
Vor allem das Grundinteresse war, glaube ich, ausschlaggebend. Ja. So. Und dann kam halt eins zum anderen, dass ich mir dachte, vielleicht interessiert es noch ein paar mehr Leute, die auch gern so ein iPhone benutzen wollen würden, wie man das denn hackt, wie das funktioniert. Aber es gab einfach niemanden anderen, der das so quasi Oma-verständlich und auf Deutsch irgendwie so vorgeführt und dargestellt hat. Also habe ich halt Papas Videokamera mir ausgeliehen und einfach den Aufnahmeknopf gedrückt und dann einfach rein erzählt, wie das denn funktioniert, dieses iPhone zu hacken. Und das habe ich dann, YouTube gab es damals noch nicht in der Form in Deutschland, auf meine eigens programmierte Internetseite hochgeladen und erstmal nicht gedacht, dass sich das überhaupt irgendjemand anschaut. Aber nach kurzer Zeit waren es dann halt irgendwie mehrere hundert und dann auch schon nach ein paar Tagen mehrere tausend, die sich das heruntergeladen haben, was dann dazu führte, dass ich voll motiviert war, mehr von diesen Videos zu machen und dann ganz regelmäßig so Podcasts zu machen, sodass ich bis 2013 ungefähr 180 dieser Videos veröffentlicht habe und durchschnittlich damit 150.000 Menschen erreicht habe.
Sie sind dann auch umgezogen zum Opa, da war der Raum größer, ne?
Mit meinem Studio schon, also das hatte halt den Hintergrund, um das zu refinanzieren, musste ich eine kleine Medienproduktionsfirma gründen und dann dachte ich mir halt damals 2010 mit 15, wenn du jetzt eine Medienproduktionsfirma hast, da als Produzenten, dann sieht es nicht so professionell aus, das weiterhin aus dem Kinderzimmer zu machen. Und dann hat sich Opas Partykeller angeboten, um darin dann weiter meine Podcasts zu produzieren, ja.
Die hieß Fips Media.
Genau.
Das PHI steht für Philipp, nehme ich an, und das PZ?
Also Fips war mein Pseudonym, unter dem ich 2008 den Podcast gestartet habe. Also meine Eltern noch wollten, dass das anonym bleibt.
Fips.
Genau.
Süß. Wie entspannen Sie eigentlich?
Gute Frage. Ich halte momentan ungefähr irgendwie 100 Vorträge im Jahr bei Unternehmen. Also bin ziemlich viel unterwegs. Nebenher studiere ich ja auch noch. Und ich muss gestehen, ich muss mir so Zeit zum Entspannen schon ganz bewusst nehmen. Aber habe ich mir, das war einer meiner großen Neujahresvorsätze für 2017, so am Wochenende mal nicht zu arbeiten, so einfach irgendwie Rechner auslassen, sondern irgendwie nur mit Tablet dann auf dem Sofa liegen und Zeitungen und Zeitschriften lesen und Bücher und so. Und ich versuche auch am Abend dann nicht mehr irgendwie zurück an den Schreibtisch zu gehen, sondern dann mich mit Freunden zu treffen, was zu unternehmen. So wie das, glaube ich, so Jugendliche halt machen.
Funktioniert das?
Nachdem ich mir das so konsequent vorgenommen habe und mich auch versuche, tatsächlich tagsüber, während der Wochentagen, noch besser zu fokussieren und zu disziplinieren, funktioniert das, ja. Weil das ist ja auch eine riesige Herausforderung, der übrigens wir alle unterliegen, die wir digitale Medien, Smartphones nutzen. Also so eine Statistik, die es da gibt, ist, dass wir Deutschen im Schnitt alle 18 Minuten, während wir wach sind, auf unser Smartphone schauen. Meine Generation alle 9 Minuten. Was ja dazu führt, dass wir im Grunde überhaupt nichts mehr konzentriert bearbeiten können, weil haben wir gerade irgendwie bei so einem Unitext hier 3 Seiten gelesen, gucken wir aufs Handy und sind wieder rausgerissen. So, deswegen habe ich, und das machen einige Gleichaltrige inzwischen genauso, mir so Techniken angeeignet, um einfach da eine strikte Konzentration auf ein Thema herzustellen und irgendwie die Kommunikation dann irgendwie auf die Pausen zu verlagern, dass wir sehen, ich habe heute was geschafft und ich kann jetzt auch tatsächlich zufrieden in den wohlverdienten Feierabend gehen.
So am Strand liegen, können Sie das?
Ja, schon. Also ich kaufe mir dann halt meistens ein gedrucktes Buch, weil ich am Strand Angst habe, dass der E-Book-Reader nass wird. Aber
das glaube ich jetzt nicht.
Nee, ich als Schwabe muss gestehen, ich habe mehr Angst, dass der E-Book-Reader geklaut wird am Strand. Nee, das funktioniert und ich genieße das auch sehr. Nicht erreichbar zu sein, Handy auszuschalten, am besten eine ganze Woche nicht ins Internet zu gucken und dann nach einer Woche festzustellen, so viel habe ich ja dann doch gar nicht verpasst.
Sie haben zu Weihnachten als Kind mal beim Krippenspiel mitgemacht.
Wo haben Sie denn das alles her?
Ja.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja. Was bedeuten Ihnen christliche Werte?
Sehr gute Frage. Ich glaube, durch meine Erziehung und dadurch, dass ich da schon immer mit aufgewachsen bin, ist es tief verankert. Und vor allem auch, wenn man sich die Diskussionen der letzten Zeit anschaut, irgendwie Migration, Flüchtlingskrise, dann merke ich schon, dass bei mir vor allem der Wert der Nächstenliebe doch relativ eng verankert ist, was dann auch dazu führt, dass ich irgendwie so abseits, auch irgendwie um zu entspannen und um das Gefühl haben, was Sinnvolles zu tun, irgendwie dann doch auch in Ehrenämtern aktiv bin, die sich ganz klar der Nächstenliebe zuwenden.
Sie sind im Ehrenamt aktiv?
Ja, auf jeden Fall.
Was machen Sie?
Ja, ich werde dafür irgendwie von Freunden oder von mir nahestehenden Personen, die zeigen mir immer einen Vogel oder schütteln den Kopf, wie ich denn irgendwie so viel Zeit dafür verwenden kann, wenn ich sowieso schon so viel Stress habe. Aber irgendwie ist mir das eine Herzensangelegenheit und irgendwie auch so eine Quelle der Befriedigung, wenn man irgendwie den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, so abstrakte Sachen macht, wie das ja irgendwie bei den Wissensarbeitern ja der Fall ist, dann irgendwie rauszugehen, mit echten Menschen irgendwie Kontakt zu haben und zu sehen, so dein Einsatz, der macht tatsächlich einen Unterschied.
Was machen Sie?
Ich bin zum Beispiel ehrenamtlich, fahre ich Rettungsdienst und war, als ich noch zu Hause gewohnt habe, bei uns auch in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.
Wie die Welt der Zukunft aussieht, das können Sie gut beschreiben, Philipp Riederle. Das tun Sie auch gleich nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich Booty Swing von Parov Stela. Was verbinden Sie damit, mit diesem Song?
Das ist ja ein Song des Genres Electro Swing. Das heißt, er verbindet quasi so den Swing der 1920er Jahre so irgendwie mit dem Stil der elektronischen Musik der aktuellen Zeit und irgendwie finde ich das cool. Also ich höre das selber total gern und spiegelt so ein bisschen das wider, was ja momentan auch so ein bisschen im Kommen ist, so bei der Beschleunigung, die wir ja durch Digitalisierung und einfach die aktuelle Welt erleben, gibt's ja auch so einen gewissen Retro-Trend, dass irgendwie Gleichaltrige von mir anfangen, auf dem Balkon Tomaten zu züchten oder leidenschaftlich zu häkeln und zu stricken. Und das finde ich auch beim Elektroswing so cool. Er verbindet halt die 1920er mit der heutigen Zeit.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Philipp Riederle, dem Mann, dem Google-Brillen Angst machen. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Auf die Google-Brillen kommen wir gleich noch. Ich habe noch mal eine Frage. Sie sind 22 Jahre alt. Sie halten 100 Vorträge im Jahr quer durch diese Republik. Sie treffen sich mit richtig großen Chefs von richtig großen Firmen. Telekom, Microsoft, ich weiß nicht, wer sonst noch so alles dabei ist. Die Chefs dort sind durchschnittlich 52,3 Jahre alt. Worauf achten Sie bei denen? Sie bei den Chefs? Auf die Schuhe?
Nee, ich glaube, das Wichtigste, was dann auch direkt meine Sympathie ausmacht, also ist mir der sympathisch, ist, ob dieser Chef oder ja, diese Chefin ist leider sehr selten, aber ob die eine gewisse Offenheit und eine Neugierde mitbringen für diese Veränderung. Ob die
woran, einfach woran stellen super Sie das neugierig fest?
Ja, allein schon, wie sie sich verhalten, wie sie nachfragen, wie sie über diese Themen reden. Und diese Offenheit und die Neugierde und auch eine gewisse Demut, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig bei diesen aktuellen, sehr rasanten, sehr komplexen Veränderungen. Die spürt man doch so im zwischenmenschlichen Umgang. Und das ist Grundvoraussetzung, denke ich. Weil was ich bei ganz, ganz vielen Führungskräften, gerade in der mittleren Führungsebene so erlebe oder eben denjenigen, die mir dann total unsympathisch sind, ehrlich gesagt, das ist eben so eine Angst-Abwehrreaktion. Die sagen, Digitalisierung ist irgendwie nur ein Trend und das ist doch gar nicht so wichtig und so. Es gibt's nach wie vor, aber die das Ausmaß nicht verstehen oder die es vielleicht verstehen, aber dann Angst haben, einfach nicht mehr notwendig zu sein, wenn das alles so kommt. Und mit denen zu arbeiten ist schon ein bisschen schwierig, aber interessanterweise hat sich das in den letzten Jahren auch voll verändert. Die Unternehmen merken immer mehr, es ist eben kein vorübergehender Trend. Sie müssen sich damit auseinandersetzen. Deswegen erlebe ich da immer mehr auch eine größere Offenheit. Und eben diejenigen, die wird es nicht mehr brauchen und diejenigen, die sollten zu Recht um ihren Job bangen, die sich mit verschränkten Armen hinstellen und sagen, nee, ist alles so, wie es immer ist, weil diejenigen, die braucht es nicht mehr. Diejenigen, die aber neugierig sind, die Neues lernen wollen und sich darauf einlassen und mit ihrer Arbeits- und Berufserfahrung aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten helfen, diesen Wandel vonstatten zu bringen, die braucht es nach wie vor. Und die werden auch niemals überflüssig werden.
Ihr zweites Buch ist soeben erschienen, hat den selbstbewussten Titel Wie wir arbeiten und was wir fordern. Was fordern Sie denn? So sagen wir mal die drei Hauptpunkte.
wenn man sich Statistiken anschaut, was uns im Arbeitsleben wichtig ist, unserer Generation, wenn wir einen Arbeitgeber zum Beispiel auswählen, dann findet sich nach wie vor der Wert Sicherheit ganz oben. Wenn man jetzt allerdings mal anschaut, wie definieren wir Sicherheit, also worin finden wir sie, dann sieht man bei der Generation meiner Eltern sowas wie Geld, also möglichst solides Einkommen, einen gewissen Status innerhalb des Unternehmens und Macht, irgendwie ganz oben, um sich halt irgendwie sicher in diesem Unternehmen, in diesem Job zu fühlen. Jetzt werden wir als Generation, so von Sozialwissenschaftlern, gerne auch als Krisengeneration bezeichnet. Also nicht, weil wir irgendwie hautnah so viele Krisen miterlebt haben, ist ja alles andere als das. Die objektive Wohlstandslage ist momentan in unserem Land eigentlich so hoch wie nie zuvor. Aber das subjektive Sicherheitsempfinden, wenn man sich die jüngsten Jugendstudien anschaut, sinkt. Das heißt, wir sind quasi seit wir denken können, auch vielleicht durch die höhere mediale Ausschlachtung, schon immer mit irgendwie Krisen konfrontiert. Wir hören irgendwie, nicht mal unser Geld ist bei einer Bank oder irgendwie unsere Währung ist sicher. Unser Unternehmen kann von heute auf morgen weg sein, wenn es die Digitalisierung zum Beispiel verschläft oder wenn sich da irgendwer wieder verzockt. Das heißt, wir finden in Geld oder einer unbefristeten Festanstellung eben nicht mehr zwangsläufig Sicherheit. Es gibt auch irgendwie immer weniger unbefristete Festanstellungen und es wird ja ohnehin auch Praktika unbezahlt vorausgesetzt, bevor man überhaupt einen Job findet. Also die Lage unserer Generation auf dem Arbeitsmarkt, trotz des Fachkräftemangels, der herrscht, ist eigentlich nicht so rosig, wie man sich das eigentlich vorstellen möchte.
Aber Sie können sich doch alles aussuchen.
Ja, können wir theoretisch, aber dann sind die Bedingungen halt irgendwie doch nicht so großartig. Also was ist uns wichtig? Wo finden wir denn diese Sicherheit, die uns allen, übrigens über ganz viele verschiedene Milieus hinweg betrachtet, was ist uns eben wichtig? Und da steht ganz oben sowas wie eine sinnhafte Tätigkeit, wo wir vor allem ständig Neues lernen können, wo uns nicht langweilig wird, wo wir neue Erfahrungen machen. Einfach auch um zu wissen, wenn ich hier in diesem Job nicht mehr will, nicht mehr kann, wenn es diese Firma nicht mehr gibt, dann habe ich in den letzten Jahren irgendwie so viel gelernt, dass ich überall anders wieder gebraucht werden kann und auch das Wissen zu haben. Die letzten Jahre waren irgendwie nicht verschwendet oder blöd, sondern ich habe die letzten Jahre eine gute Zeit gehabt.
Also eine sinnvolle Tätigkeit, sinnhafte Tätigkeit, das ist das, was Sie fordern.
Ja, als eines. Ich meine, die Veränderungen in der Arbeitswelt, die sind sehr, sehr, sehr vielschichtig und auf sehr, sehr vielen Ebenen zu finden. Aber wenn es darum geht, wie wählen wir einen Arbeitgeber aus, was macht uns glücklich, dann ist die sinnvolle Tätigkeit ein anregendes Arbeitsumfeld und ständige Irritation im Sinne von Erfahrungszugewinn, Abwechslung, kann man sagen, die Forderungen.
Wir haben ja schon über die großen Umbrüche vorhin gesprochen und auch schon über das bedingungslose Grundeinkommen. Joe Kaeser haben Sie erwähnt von Siemens. Sind Sie auch dafür?
Der Begriff bedingungsloses Grundeinkommen wird ja viel diskutiert, ohne tatsächlich ein konkretes Modell mit echten Zahlen zu haben, um sich zu überlegen, wie soll das in einem Staat tatsächlich umgesetzt werden, welche Sozialleistungen fallen weg, welche gibt's, für wen trifft das zu. Das heißt, so pauschal möchte ich diese Frage einfach gar nicht beantworten. Wenn Sie mir ein konkretes Modell vorlegen, schaue ich mir das an und sage ja oder nein. Aber grundsätzlich sollten wir uns als Gesellschaft über solche Themen sehr, sehr, sehr ernsthaft Gedanken machen. Arbeit, gibt es immer genug oder Arbeit, Dinge, die es zu tun gibt, wird es immer geben für alle Menschen. Es ist halt nur die Frage, wie wir die in so einem Markt, der immer komplexer wird, wo es immer mehr Menschen braucht, die hochqualifiziert sind, die hochkognitive Fähigkeiten haben, die damit eine Produktivität erwirtschaften können, die allein schon irgendwie die Welt ernähren könnte, so irgendwie so 5% der Leute, die vielleicht die ganze Welt versorgen können. Da müssen wir uns fragen, wie wir alle anderen Menschen nach wie vor sinnvoll für ihre Arbeit, die eben nicht so hochproduktiv ist im Sinne des Kapitalismus, wie kann man die entlohnen? Und Arbeit gibt's genug. Also man schaue sich nur irgendwie die Defizite irgendwie in der Pflege an, man schaue sich nur die Defizite in Kinderbetreuung an, man schaue sich nur die Arbeit an, die irgendwie momentan überhaupt gar nicht irgendwie honoriert oder zumindest finanziell entlohnt wird, die irgendwie in Familien, in Verbänden, in Vereinen stattfindet. Also bei den aktuellen Veränderungen bin ich überzeugt, wir müssen uns über solche Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen Gedanken machen.
Sie sagen auch, die junge Generation wünscht sich Haus, Garten und Hund. Es gehe um Heimat und persönliche Bindungen. Woran machen Sie das fest?
Das ist ein Zitat der Shell-Jugendstudie 2010, in der einfach so drin steht, dass wenn man sich die befragte Kohorte anschaut, die geben eben den Wert Heimat und persönliche Bindungen als so wichtig an, wie keine andere Generation seit Befragungsbeginn je zuvor. Meine persönliche Interpretation dessen ist halt ganz einfach. Wir sind schon immer in einer Welt aufgewachsen, wo wir schon immer überall hingehen konnten, um alles zu tun. Billigflieger machen es möglich oder momentan 120.000 Auslandsstudenten pro Semester im Vergleich zu 20.000, als meine Eltern in meinem Alter waren. Also wir konnten schon immer überall hingehen, um alles zu tun. Also sehnen wir uns quasi nach Konstanten im Leben, zu denen wir dann doch irgendwie immer wieder zurückkommen können. Und die manifestieren sich jetzt zum Beispiel in Heimat und persönlichen Bindungen.
Haben Sie schon Haus mit Garten und Hund?
Momentan bin ich ja in einer fremden Stadt, also inzwischen nicht mehr fremd, aber ich bin zum Studieren nach Friedrichshafen am Bodensee gezogen und da wohne ich in einer WG.
Der nächste Schritt der technischen Entwicklung, nicht Ihrer persönlichen, sondern der technischen Entwicklung, ist das Internet der Dinge. Wie sieht das dann aus, Philipp Riederle?
Ja, das ist so, dass Alltagsgegenstände jetzt plötzlich alle miteinander verbunden und vernetzt sind. Also die Waschmaschine mit dem Kühlschrank, der Kühlschrank mit dem Supermarkt, der dann automatisch nachbestellt, wenn meine Lebensmittel ausgehen. So ist sehr komfortabel.
Ich will aber jetzt gar nicht das, was ausgegangen ist. Ich will was ganz anderes, weil ich kreativ einkaufe und mein Geschmack immer ein anderer ist. Und der bestellt mir nach, was da jetzt leer ist. Wie begegne ich dem?
Naja, dass Ihnen der Algorithmus dann Kochrezepte vorschlägt, die Sie schon lange nicht mehr gekocht haben, aber die anderen Leuten mit einem ähnlichen Geschmacksprofil auch ganz toll gefallen haben. Und dann wählen Sie das aus und dann kommt's geliefert.
Sie haben das Buch Zero von Mark Ellsberg gelesen, ich auch. Der Wiener Bestseller-Autor beschreibt darin den gläsernen Menschen. Wir lernen, dass Free Me eine Art ganzheitliches Facebook ist, dem man für viel Geld und natürlich völlig freiwillig sämtliche verfügbaren Daten über sich und sein bisheriges Leben verkauft. Es entwirft Optimierungsprogramme für alle Lebens-, Lese- und Lebenslagen. Im Buch geht es um eine Datenguckbrille, die großes Unheil anrichtet. Wie viel von dem, was Ellsberg beschreibt, ist jetzt schon Realität?
Gewisse Tendenzen sind tatsächlich jetzt schon zu finden. Die Möglichkeiten, die Ellsberg beschreibt, sind, glaube ich, technisch oder alle jetzt auch schon problemlos abbildbar. Also technisch ist das kein Problem. Und Realität sind gewisse Dinge schon. Und da prangere ich auch vor allem die riesige mangelnde Medienkompetenz an, die bei uns einfach in der Gesellschaft existiert. Woher sollen wir es denn gelernt haben? Die aber auch in keinster Weise in den Schulen stattfindet. Also es wissen ganz wenige Menschen, dass jeder von uns individuelle Google-Suchergebnisse bekommt. Dass Google per Standardeinstellung all unsere Google-Suchanfragen speichert. Dass es ist zum Glück jetzt durch die jüngsten Diskussionen in den Medien ein bisschen ins Bewusstsein geraten, dass jeder von uns auch qua unseres Klickverhaltens andere Inhalte bei Facebook in seinem Newsfeed dargestellt wird. Und wenn man sich da so Gleichaltrige oder auch die Leute der älteren Generation anschaut, dann ist ja für manche davon Facebook quasi das Internet. Und man geht da rein und man denkt, man kriegt alle Informationen, die man irgendwie möchte. Dabei kriegt man vorgefiltert die Informationen, die dem eigenen Weltbild entspricht. Und das ist ja doch gefährlich.
Echokammern und Filterblasen.
So ist es.
Das ist das Aushöhlen der Demokratie. Das halte ich für hochgefährlich.
Ja, könnte es sein. Aber um dagegen zu steuern, braucht es keine Verbote, da braucht es keine Zensur oder Ähnliches, sondern was es da braucht, ist Medienkompetenz. Es ist ja beim Straßenverkehr oder bei der Eisenbahn genauso. So, es sind Technologien, vor denen hatte man Angst anfangs, die sind gefährlich, sind sie ja auch. Aber auch Sie schon haben gelernt, bevor man über die Straße geht, schaut man erstmal nach links und nach rechts und man sollte nicht auf der Autobahn spazieren gehen. Und genau so sollte es ein Grundverständnis, für Grundverständnis ist fast schon zu wenig, für die Technologien geben, die jetzt schon uns alle in unserem Alltag umgeben. So, ich meine, keiner von uns kann ja überhaupt mehr vors Haus, auf die Straße gehen, sein tägliches Leben bewältigen, ohne, wenn auch nur indirekt, in Kontakt mit Algorithmen, mit Technologie, mit der Digitalität zu kommen. Aber dass wir nach wie vor Medienkompetenz, also einfach die Aufklärung, ja, was macht eigentlich ein Facebook, was macht ein Google, wie funktioniert Online-Recherche, dass das nicht in keinem Lehrplan, in keinem Bundesland verankert ist, ist eine Katastrophe. Und dass auch nicht mal eine Vermittlung von Grundverständnissen, wie denken Maschinen, wie organisieren die Informationen, was kann durch Daten, Algorithmen, alles gesagt, vorhergesagt, ausgewertet werden. Dass da überhaupt nichts dazu in den Schulen und Lehrplänen vorkommt, ist furchtbar. Und nur durch Medienkompetenz und durch ein Verständnis dieser neuen Informationstechnologien und Kommunikationsweisen kann diese Gefahr für die Demokratie begegnet werden.
Mark Elsberg sagt, dass Datenschutz eines der wichtigsten Themen der kommenden Jahre ist. Stimmen Sie dem zu?
Ja, schon. Es braucht eine sinnvolle Auseinandersetzung mit diesen Themen, irgendwie eine Ethik für Algorithmen, verbindliche Regelungen, die vielleicht auch ein bisschen weitergreifen als nur auf nationalstaatlicher Ebene. Aber wie gesagt, wir führen ja lieber irgendwie defizitäre Pkw-Mauten ein, anstatt uns über solche wichtigen globalen Themen Gedanken zu machen.
Was passiert eigentlich, wenn der Strom ausfällt, bei einem terroristischen Anschlag zum Beispiel?
Ja, ich habe auch von Mark Elsberg Blackout gelesen. Das hat mir schon einen kalten Schauer über den Rücken gejagt. Und habe ich mir auch überlegt, was passiert eigentlich, wenn der Strom ausfällt? Und das ist eigentlich nicht witzig, weil wenn man das mal in aller Konsequenz durchdenkt, es funktionieren keine Tankstellen mehr, es funktioniert keine Kühlkette mehr, es funktioniert kein Geld abheben mehr, es funktioniert keinerlei Kommunikation mehr, sind wir plötzlich in ganz schön martialischen Verhältnissen zurück, wo es darum geht, wie kriege ich hier irgendwie ein bisschen Nahrung oder ein bisschen Trinkwasser. Und wenn man sich anschaut, wie Deutschland im weltweiten Vergleich beim Thema Cybersecurity aufgestellt ist, habe ich schon ein bisschen Angst, dass da irgendwie ein Stadtwerk oder irgendwie ein Energieversorgungsbetrieb halt mal irgendwie so einem kleinen Angriff da irgendwie unterliegt.
Die Bundeswehr hat jetzt neuerdings eine Cyberabteilung, immerhin.
Da bin ich gespannt, was die machen.
Ja, ich auch. Träumen Sie eigentlich manchmal davon, etwas ganz anderes zu machen?
Ja, ehrlich gesagt schon. Aber so ist es in diesem Möglichkeitsdschungel, dass man ja so viele Möglichkeiten hat und gern so viel ausprobieren möchte. Aber wenn man dann halt irgendwann mal in einem Thema drin ist und richtig gut ist, dann sich ja echt die Frage stellt, möchte man irgendwie in ein anderes Thema auch nochmal so tief einsteigen oder sich irgendwie doch nochmal aufs Eis begeben und sich die Frage stellen, kann ich das genauso gut mal hinbekommen, wie ich das eine schon kann.
Wir machen jetzt auch mal was ganz anderes als zu sprechen. Wir hören nämlich nochmal Musik. Sie haben uns noch ein Stück mitgebracht und zwar von Now Generation von Black Eyed Peas. Was gefällt Ihnen daran?
Das Lied ist super schnell. Es ist ein bisschen hektisch und im Text geht es eben über genau diese Generation, bezeichnet uns als Now, als Jetzt-Generation, als ungeduldige Generation, die es schon immer gewohnt war, alles sofort jederzeit zu bekommen. Jede Information oder dank Same-Day-Delivery eigentlich auch jedes Konsumgut.
Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Philipp Riederle für dieses wirklich schöne Gespräch. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andreas Eger.